Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die Teilnehmenden haben sich fast überschlagen vor Begeisterung, aber von außen gibt es durchaus Kritik an den Beschlüssen von Brüssel. Zwischen großem Wurf und faulem Kompromiss liegt manchmal weniger als eine Welt. Kiran Klaus-Patel ist Professor für europäische Geschichte in München und schon in seinem Buch von vor 2 Jahren versucht er, die Debatte über Europa zu entschlacken und zu versachlichen. Guten Morgen, Herr Patel.
Guten Morgen, Frau Welty.
Aus der Sicht des Historikers sind in Brüssel historische Entscheidungen gefallen?
Das kann man so sagen. Die Entscheidungen sind historisch, aber vielleicht in einem etwas anderen Sinne, als dass die Politik das meint. Was will ich damit sagen? Historisch insofern, als dass wirklich etwas ganz Neues entstanden ist. Das ist nicht das Maximalprogramm, aber es weist in 3 Bereichen über das hinaus, was wir bisher hatten. Erstens, wenn ich das kurz vorstellen kann, nämlich weil die Europäische Union erstmals Schulden aufnimmt. Das war vor kurzem noch unvorstellbar. Zweitens, weil eben riesige Summen bewegt werden. Darüber müsste man auch nochmal im Detail genauer sprechen. Und drittens, weil die Frage von Rechtsstaatlichkeit nun mal neu sich stellt in Bezug auf die Vergabe von Mitteln. Das sind wichtige Richtungsentscheidungen und man kann das als faulen Kompromiss bewerten. Man kann sagen, das geht weit genug. Klar ist, das ist nochmal eine deutliche Veränderung dessen, was die Europäische Union eigentlich darstellt.
Dem Historiker liegt ja nahe, den Blick zurückzuwerfen, aber manchmal hilft das ja, um Ereignisse bewerten zu können. Also wäre ein solches Krisenmanagement vor 10 oder vor 20 Jahren in der EU möglich gewesen?
Meines Erachtens eindeutig nein. Warum? Weil vor 20, vor 30 Jahren die Europäische Union noch viel weniger die Kompetenzen hatten und man es ja auch nicht zugetraut hätte, in so einem zentralen Bereich mit so einer Hebelwirkung aufzutreten. Das sind Entwicklungen, die man, glaube ich, auch nur verstehen kann vor dem Hintergrund und auch dessen, was nicht so gut gelaufen ist vor 10 Jahren in der Eurokrise, wo ja der Kurs auf Austerität gestellt war. Und es hat natürlich auch mit den riesigen Herausforderungen der Pandemie heute zu tun, die den Binnenmarkt noch mal sehr viel stärker herausgefordert hat, als das damals vor rund 10 Jahren der Fall gewesen ist.
Auf der anderen Seite hat der Gipfel ja auch gerade die Bruchlinien der EU deutlich gemacht. Süd und Nord und Ost und West. Inwieweit stimmt dann die These, dass die Europäische Union einfach zu groß geworden ist?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, auch wenn die Union kleiner gewesen wären, wären solche Bruchlinien aufgetaucht. Und da hilft der Blick zurück auch. Also auch als man noch zu 6 war und gemeinsam verhandelte, war es oft unglaublich schwierig. Es wird ja häufig gesagt, dass das der längste Gipfel jemals war. Das ist richtig, wenn man den europäischen Gipfel sich anschaut. Aber es gab davor schon die Fachministergipfel. Und da gibt es den einen zum Beispiel, der vom 18.12.61 bis zum 14. Januar 62 dauerte, mit viel mehr Sitzungen. Und was einfach nur heißen soll, auch damals hat man sich schon unglaublich in die Haare bekommen und über Sachen, die uns heute klein und technisch erscheinen, zerstritten. Also insofern ist es ein Grundproblem der Entscheidungsfindung und ohne Kompromisse wird es sicher nie gehen und die werden immer hart errungen sein.
Tatsächlich ist die EU ja kleiner geworden. Großbritannien ist nicht mehr dabei. Fehlt jetzt sowas wie ein Sündenbock? Darüber hat die Politikwissenschaftlerin Tanja Börzel hier gesprochen.
Also das kann man so sagen, wobei ja der niederländische Staatschef Rutte sich ja auch Mühe gegeben hat, diese Rolle für manche einzunehmen. Ich glaube, was anderes ist eigentlich viel bemerkenswerter. Und da müssen wir mal ganz kurz von dem Wiederaufbaufonds wegschauen, der im Moment die meiste Aufmerksamkeit auf sich nimmt, auf das andere Paket, was beschlossen wurde, nämlich den mehrjährigen Finanzrahmen, also das, was die Europäische Union für die Jahre 21 bis 27 als Budget haben wird. Das war bereits klar, dass der Brexit stattfinden würde und alle gingen eigentlich davon aus, dass dieser Finanzrahmen sich nach unten eher bewegen würde. Und auch da gibt es jetzt rund 100 Milliarden mehr als ursprünglich geplant. Also es ist eigentlich erstaunlich, dass die Rest-EU, wenn man den Begriff nochmal verwenden möchte, sich auch da ohne den britischen Beitrag, der finanziell sehr hoch auch war zum Budget der Europäischen Union, auf ein sehr großes Paket festgelegt hat. Also insofern steht die Europäische Union, und das wird eben weniger im Moment gesehen, viel stärker in manchen Fragen zusammen, als man auch da wiederum vor 1-2 Jahren erwartet hätte.
Welchen Preis muss die EU für ihre Einigkeit zahlen? Sie haben ja eben schon von gigantischen Summen gesprochen, die bewegt werden.
Ich würde argumentieren wollen, dass die wichtigste Frage nun lautet, wie so kommuniziert man das den Bürgerinnen und Bürgern. Also auch gerade in der Bundesrepublik, das kommt ja auch gerade, wenn man sich nochmal die Position von Kanzlerin Merkel in der Eurokrise vor Augen hält, einem klaren Sinneswandel gleich, jetzt eben so große Summen zu bewegen, auch in Bezug auf die Schuldenfrage. Und ich glaube, dass es wichtig ist, jetzt nochmal mit den Menschen darüber zu sprechen, warum das jetzt so sehr notwendig war und was zum Beispiel in Bezug auf den Binnenmarkt wirklich auf dem Spiel stand. Corona ist das eine, aber ich glaube, auch das muss weiter diskutiert werden, genauso wie die Frage, wie jetzt die Vergabe von Mitteln an Rechtsstaatlichkeitskriterien gebunden sein wird. Das war ja auch eine sehr kontroverse Frage in den letzten Wochen. Und es ist so, dass das allerletzte Wort auch noch gar nicht gesprochen ist, weil ja das Europäische Parlament da auch noch zu entscheiden muss. Und da muss die Debatte eigentlich noch mal weitergehen. Wir wissen alle nicht, wie es mit Corona weitergeht. Das ist eine große Unbekannte. Aber diese Frage, die ich gerade aufgemacht habe, die ist, glaube ich, offensichtlich. Und da gilt es darum, mit den Menschen noch stärker, als es bisher im Krisenmodus gelungen ist, in ein Gespräch zu treten, was eigentlich diese Europäische Union soll und was sie erreichen kann.
Bezieht sich dieser Gesprächsbedarf vor allen Dingen auf die Gespräche mit der jüngeren Generation, die vielleicht aus dem Auge verlieren, was sie an der Europäischen Union haben?
Die ist da sicher auch mit gemeint, wobei ja in vielen Ländern und in vielen Umfragen auch gerade die jüngere Generation eher proeuropäischer eingestellt ist als ältere. Das haben wir zum Beispiel ja beim Brexit gesehen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, natürlich auch die jungen Menschen mitzunehmen. Da gibt es ja auch in Teilen der jüngeren Bevölkerung jetzt Frustration, auch zu Recht, dass die ambitionierten Klimaziele mit diesen Finanzvorgaben weniger verfolgt werden können, als es ursprünglich geplant ist. Und ich glaube, es wird wichtig sein zu sagen, was man jetzt damit erreichen kann und was als ambitionierte Agenda auf der jeweiligen nationalen Ebene, aber auch europäisch weiterverfolgt werden muss, um letztendlich die Ziele, die gesellschaftlich wichtig sind, zu erreichen.
Woran scheitert die EU eines Tages womöglich und tatsächlich? An den faktischen Herausforderungen oder an den gefühlten Erwartungen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir haben jetzt nochmal gesehen, dass die Erwartungen auf die Europäische Union sehr hoch waren. Und ich glaube, die Europäische Union sich manchmal auch keinen Gefallen tut, wenn es fast so ausschauen möchte, als wäre sie dann die letzte Rettung, die alles erwirken kann. So funktioniert Politik auch einfach nicht. Und das eine hängt dann immer mit dem anderen zusammen. Aber die Frustration sollte man, glaube ich, nicht so weit führen, dass die Menschen wirklich denken, naja, da wird doch eigentlich so viel versprochen und es kommt so wenig dabei an. Und das ist natürlich eine Gefahr, die auch jetzt in Bezug auf diese riesigen Summen sich erst einmal stellt, vor allen Dingen für die Länder, die von Corona stark betroffen sind und wo die Frage natürlich sein wird, wie kann jetzt schnell einerseits, aber auch effizient andererseits dieses Geld bei den Menschen ankommen.
Ist die EU die beste aller schlechten Möglichkeiten?
Im Moment fällt mir keine ein, die weniger schlecht wäre in Bezug auf die Frage, wie man auf der europäischen Ebene diese Probleme angehen kann. Und die europäische Ebene ist natürlich nur eine, die nationale Ebene eine weitere. Was einem Sorge bereitet, ist, dass auf globaler Ebene die Koordination nicht weiter und besser funktioniert. Da haben wir in den letzten 10 Jahren ein starkes Auseinanderdriften gesehen. Und ich glaube, das wird eine der ganz großen weltpolitischen Baustellen weiterhin bleiben, zu fragen, wo eigentlich da die Weltgesundheitsorganisation, die Vereinten Nationen und die Frage, wie eben solche großen Herausforderungen global, die sich global definieren, auch global bekämpft werden können, dann angegangen werden können.
Darüber reden wir dann das nächste Mal. Historiker Kieran Klaus Patel über einen dann doch historischen Tag in der europäischen Geschichte. Ich danke fürs Interview in Deutschlandfunk Kultur. Schönen Tag nach München.
Schönen Tag, danke Frau Welty.